Willkommen beim Digital Health Podcast von Heise Online. Hier geht es um die Digitalisierung im Gesundheitswesen, von Apps und Medizintechnik bis hin zur Gesundheitspolitik. Für alle, die wissen wollen, wie sich das Gesundheitswesen digital verändert.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marie-Claire Koch. Ich bin Redakteurin bei Heise Online für digitale Gesundheitsthemen. Ich bin heute beim Verbraucherzentrale Bundesverband und spreche mit Lukas Auer. Er ist beim VZBV Referent für Digitalisierung im Gesundheitswesen und kennt die Vor- und Nachteile von der Patientenakte.
Ja, hi.
Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ihr begleitet die Patientenakte ja jetzt auch schon länger. Ich glaube, 2021 hat es ja auch für euch angefangen ursprünglich. Was beschäftigt euch da so in letzter Zeit?
Also was vor 23 gelaufen ist, das war sozusagen vor meiner Zeit. Ich bin 23 hier dazugekommen und das hat ja ganz gut gepasst, weil es da so richtig losging mit dem Digitalgesetz. Da wurde die gesetzliche Grundlage geschaffen für die EPA, für die elektronische Patientenakte in der Form, wie wir sie heute haben. Sprich, sie wird erstmal automatisch angelegt für alle gesetzlich Versicherten. Und wenn ich sie nicht haben möchte, dann muss ich aktiv Widerspruch einlegen. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir das Thema dann auch natürlich sehr intensiv begleitet. Zunächst den Gesetzgebungsprozess, dann die vorbereitenden Maßnahmen und jetzt seit etwas über einem Jahr dann den Hochlauf von dem Testlauf in den Modellregionen bis dann zum bundesweiten Rollout und dem Start der verpflichtenden Nutzung auch durch Arztpraxen, Apotheken und theoretisch auch Krankenhäusern.
Die aktuellen Nutzungszahlen sind ja noch nicht so wie erwünscht und das Feedback ist ja sehr durchwachsen. Kannst du dazu vielleicht was sagen?
Wir haben die VerbraucherInnen gefragt, weil uns das natürlich auch interessiert hat, wie wird die Akte momentan eigentlich wahrgenommen? Und wir haben zwei Sachen gemacht. Wir haben eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben und wir haben einen sogenannten Verbraucheraufruf gestartet, bei dem uns VerbraucherInnen einfach ihre Erfahrungen mit der EPA im Freitext schildern konnten. Und da haben wir auch eine überwältigende Resonanz bekommen, also über 1000 Rückmeldungen. Und die haben eben gezeigt, dass es bei der EPA natürlich Befürworter und Gegner gibt und aber auch eine ganz große Menge zwischendrin, die momentan einfach den persönlichen Nutzen noch nicht sieht oder vermisst und sich einfach noch nicht wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt hat.
Denkst du, dass sich das vielleicht noch ändert, wenn zum Beispiel der PIN-Rücksetzbrief kommt, der ja eigentlich schon ein paar Mal angekündigt wurde? Weißt du, wie da der Stand ist?
Ja, ein Thema, was wir natürlich zurückgespielt bekommen haben, ist, dass die Registrierung für die eigene Akte für viele Menschen, für zu viele Menschen eine Hürde darstellt. Ich möchte schon mal vorweg schicken, es ist nicht die einzige Hürde, aber wir haben dazu natürlich auch viele Rückmeldungen bekommen. Und ich glaube schon, dass man da ein bisschen differenziert drauf gucken muss. Häufig heißt es ja immer, lass uns Videoident machen, das geht doch beim Banking auch. Und dann werden die EPA-Nutzungszahlen schon durch die Decke gehen. Und das glaube ich erstens nicht, dass das Videoident da der einzige oder der nötige Schritt ist. Denn was die Verbraucherrückmeldungen uns gezeigt haben, ist, dass es häufig auch einfach zu Problemen technischer Natur im Registrierungsprozess kommt, wo man dann in irgendwelchen Loops gefangen ist, wo immer wieder dasselbe Pop-up kommt. Und wenn man sich dann an die Krankenkasse wendet, man häufig auch irgendwie wenig hilfreiche Informationen bekommt, teilweise auch sogar falsche Aussagen.
Ja, die sind da wahrscheinlich auch ein bisschen überfordert teilweise, weil es ja auch neue Prozesse sind, die sie sich umstellen müssen.
Absolut. Und gleichzeitig ist es aber so, dass durch die Entscheidung, dass jede Krankenkasse ihr eigenes Frontend, ihre eigene App eigentlich anbieten kann, sind es letzten Endes nur die Krankenkassen, die wirklich im Detail helfen können. Denn dass wir irgendwie 93 verschiedene EPA-Apps haben, macht zum Beispiel auch unseren Beratungskräften in den Verbraucherzentralen das Leben natürlich total schwer. Und deshalb ist es so wichtig, dass eigentlich von den Krankenkassen der benötigte Support wirklich kommt. Und eine Maßnahme, die ich auch sehr sinnvoll finden würde, wäre der PIN-Rücksetzdienst für den ePerso. Da sieht es so aus, dass zwischendurch Ende letzten Jahres vom Innenministerium es eigentlich einen Verordnungsentwurf gab, wonach der zurückkommen sollte. Es war ja bis, glaube ich, Anfang 24 war es möglich, einfach sozusagen per Knopfdruck sich die PIN für den Perso zurücksetzen zu lassen. Die wurde einem dann per Post zugeschickt und dann wurde dieser PIN-Rücksetz- und Aktivierungsdienst aber ausgesetzt, weil er wohl recht kostspielig war, einerseits, und andererseits nur ca. 60% der PIN-Rücksetzbriefe tatsächlich genutzt wurden, um rechtzeitig dann eine neue PIN festzulegen. Also ca. 40% der Briefe sind nach Darstellung des BMI umsonst quasi rausgeschickt worden und haben gleichzeitig Kosten erzeugt. Ja. Jedenfalls, seitdem muss man eigentlich aufs Bürgeramt, wenn man die Perso-PIN nicht mehr zur Hand hat. Und da sollte jetzt Ende letzten Jahres der Verordnungsentwurf aus dem BMI Abhilfe schaffen. Und zwar sollte dieser Rücksetzdienst, der postalische, zurückkommen, allerdings kostenpflichtig. Das hätte dann 13,33 Euro kosten sollen, wer auch immer sich diese Zahl ausgedacht hat.
Fast so teuer wie der Perso.
Ja, genau. Aber natürlich könnte man auch argumentieren, also erweitert natürlich die Online-Ausweisfunktion den Nutzungsumfang des Perso nochmal deutlich. Ja. Und genau, also kann man drüber streiten, wie sinnvoll und notwendig das ist, dafür jetzt irgendwie diese 13,33 Euro zu verlangen. Grundsätzlich wäre es, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, wenn zumindest die Möglichkeit wieder da gewesen wäre. Und dann war es aber so, dass die Ausschüsse im Bundesrat das Vorhaben kritisch beurteilt haben, weil sie nämlich gesagt haben, wenn VerbraucherInnen die Wahl haben, 13,33 Euro zu zahlen, um den PIN online zurücksetzen zu lassen oder das Ganze kostenlos im Bürgeramt zu machen, dann kommen doch alle ins Bürgeramt und dann hätte das eine negative Steuerungswirkung und deshalb sollte man den PIN-Rücksetzdienst kostenlos anbieten. Schön und gut, da würde ich soweit auch mitgehen, aber wozu das geführt hat, ist, dass der entsprechende Absatz einfach ganz rausgeflogen ist aus der Verordnung und es gerade einfach unklar ist, wann und ob dieser PIN-Rücksetzdienst wirklich zurückkommt. Es gibt wohl Hoffnung, dass es vielleicht im zweiten Halbjahr nochmal, also zweites Halbjahr 26, nochmal Bewegung geben könnte in Vorbereitung der UD-Wallet. Ja, wo es natürlich irgendwie naheliegend ist, dass die Leute die PIN für ihren E-Perso brauchen.
Hast du den Eindruck, dass wegen der ID-Wallet so ein bisschen Richtung, wir machen das alles online, vielleicht gepusht wird?
Ja, nehme ich ein bisschen schon so wahr und bin ich gespannt, ob das dann vielleicht zumindest im Hinblick auf den PIN beim Perso dann eine positive Begleiterscheinung hat und wir dann hoffentlich bald unseren E-Perso-PIN wieder zurücksetzen können, postalisch.
Wenn wir jetzt dieses Video-Ident-Verfahren haben, also die meisten Krankenkassen haben es ja jetzt eingeführt, wird das die EPA jetzt zum Fliegen bringen?
Schön wär's. Ich bin mir nicht so sicher. Wir hatten in unserer Befragung auch gefragt, warum diejenigen, die ihre EPA bislang nicht aktiv verwalten, warum das so ist. Und eine Antwortmöglichkeit waren dann technische Probleme bei der Registrierung oder Freischaltung. Und das haben letzten Endes nur 8% der Befragten angegeben, dass das für sie der ausschlaggebende Grund war, warum sie sich noch nicht für ihre EPA freigeschaltet haben. Und das zeigt für mich, es ist natürlich ein relevanter Anteil an Versicherten, die würden gerne in ihre EPA reingucken und kommen da bislang nicht rein, zum Beispiel, weil der Registrierungsprozess zu kompliziert ist. Aber der größere Teil der Menschen, der vermisst eben den spürbaren Nutzen dieser EPA, weil momentan ist es ja irgendwie nicht viel mehr als ein digitaler Aktenordner, der im Zweifelsfall aber schlechter organisiert und strukturiert ist als der Papierordner, den man daheim stehen hat.
Gesundheitsministerin Nina Wagen hat jetzt ja auch schon öfter angekündigt, dass sie die EPA zur zentralen App für alles machen möchte. Wenn darüber zum Beispiel auch das Terminbuchungssystem läuft und so weiter, siehst du da auch die Sorge, dass wenn jetzt alles an einer App hängt, dass das vielleicht doch nicht so funktionieren kann? Oder wie müsste das aus eurer Sicht geregelt sein? Oder denkt ihr, dass das jetzt der große Gamechanger wird, so insgesamt?
Also zunächst mal, wir haben uns total gefreut, dass die Ministerin diese Idee aufgegriffen hat, dass die EPA nicht nur für Kranke interessant und relevant sein soll, sondern sie heißt ja EPA für alle und dann muss man sie auch irgendwie für alle interessant machen. Und wir glauben als Verbraucherzentrale schon, dass die EPA wenn sie wirklich ihr Potenzial voll ausschöpfen soll und beispielsweise auch positive Effekte auf Gesundheitskompetenz, auf Patientensouveränität haben soll, dass es dafür eigentlich wichtig ist, dass die Menschen Zugriff auf ihre eigene EPA haben und sich damit auch hin und wieder befassen. Und insofern habe ich mich erstmal sehr gefreut, dass die Ministerin das aufgegriffen hat und jetzt auch die Digitalstrategie eine gewisse Nutzungszahl bis 2030 vorgibt. Ob jetzt 20 Millionen in den nächsten 4 Jahren ambitioniert ist oder nicht, darüber kann man streiten. Aber grundsätzlich, das hat für mich gezeigt, dass es da so ein bisschen beim BMG irgendwie, dass man sich der Idee öffnet, dass die EPA eben auch tatsächlich von möglichst vielen Leuten genutzt werden könnte oder sollte. Und ob das jetzt ausgerechnet mit Terminbuchungen und Ersteinschätzungen der richtige Use Case ist, um da hinzukommen, da habe ich so meine Zweifel, einfach vor dem Hintergrund. Es macht total Sinn, dass die sensiblen Gesundheitsdaten in der EPA auch gut geschützt sind. Und gleichzeitig will ich mich aber dann nicht immer in meine EPA einloggen müssen in Zukunft, um einen Arzttermin zu buchen. Das ist so der eine Aspekt, weshalb ich da ein bisschen Zweifel habe für diejenigen, die die EPA tatsächlich nutzen und nutzen möchten. Und man darf natürlich nicht vergessen, die EPA ist freiwillig und es gibt Menschen, die möchten die nicht aktiv verwalten aus gutem Grund. Und es gibt auch Menschen, die haben keine EPA und die möchten das auch nicht ändern. Und wenn man jetzt anfängt, die Terminvermittlung stark auf die EPA zuzuschneiden, dann läuft man natürlich Gefahr, dieses Widerspruchsrecht gegen die EPA zu entwerten ein Stück weit. Und das darf eben aus unserer Sicht nicht passieren, dass dann durch solche Mehrwerte vermeintlichen in der EPA es zu letzten Endes indirekten Benachteiligungen für NichtnutzerInnen kommt.
Oder Digitalzwang, was ja auch immer häufiger diskutiert wird, wahrscheinlich auch bei euch.
Ja, genau.
Ein weiterer Punkt, der auch die Patientenakte betrifft und auch in Zukunft weitere Gesundheitsdaten, ist ja der Paragraph 25b. Dazu hat die Bundesdatenschutzbeauftragte auch nochmal ihre Hilfe, also für Krankenkassen und Pflegekassen, angeboten. Genau, was kann die Krankenkasse damit jetzt genau machen? Also einerseits habe ich schon gesehen, KI ist da ein großes Thema. Man will mit KI die Daten der Versicherten durchsuchen.
Genau, dieser Paragraph 25b ermöglicht den Krankenkassen jetzt erstmalig, die Daten, die bei ihnen zu Abrechnungszwecken vorliegen, gezielt auf Krankheitsrisiken hin auszuwerten und die Versicherten, wenn ein solches Krankheitsrisiko identifiziert wird, darauf dann auch hinzuweisen. Und die Datenbasis sind eben die Abrechnungsdaten, die für den Zweck erstellt werden, dass die Leistungserbringer, wie beispielsweise die Arztpraxen, die erbrachten Leistungen gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung abrechnen können.
Also auch manchmal verfälscht.
Genau, denn das ist der primäre Zweck, für den sie erstellt werden. Und das heißt, da taucht dann halt im Zweifelsfall auch das auf, wofür es Geld gibt. Und das, wofür es kein oder weniger Geld gibt, taucht dann dort unter Umständen auch entsprechend seltener auf. Und wir hören auch von Versicherten, dass es da einfach immer wieder zu krassen Fehlern kommt und es auch total schwer ist, wenn da mal falsche Diagnosen beispielsweise drinstehen, das in irgendeiner Form korrigieren zu lassen. Und deshalb waren wir da sehr, sehr skeptisch und haben uns sehr, sehr skeptisch gezeigt, inwieweit diese Abrechnungsdaten tatsächlich geeignet sein können, statistische Krankheitsrisiken auf den Einzelfall herunterzubrechen und irgendwie eine Entscheidung zu treffen, liegt hier ein Risiko vor oder nicht. Und da geht's ja um relativ harmlose oder sinnvolle Sachen wie irgendwie fehlende Schutzimpfungen. Aber es sollen eben auch Hinweise auf mögliche oder vermeintliche Krebserkrankungen beispielsweise ausgesprochen werden oder andere schwerwiegende Krankheitsrisiken oder seltene Erkrankungen. Und da hatten wir einfach so ein bisschen die Horrorvorstellung, dass jemand so einen Schockanruf im Supermarkt bekommt von der Krankenkasse. Entschuldigung, aber Sie haben, glaube ich, Krebs.
Oder so ein Pop-up.
Ja.
Der EPA auftaucht.
Genau. Oder dass dann, wenn irgendwie ein Hinweis auf mögliche Wechselwirkungen bei Arzneimitteln, dass dann Patientinnen davon derart verunsichert sind, dass sie ein wichtiges Medikament einfach von heute auf morgen absetzen. Und genau deshalb würden wir uns wünschen, und dafür setzen wir uns ein, dass da einfach sehr genau geguckt wird, wo hat dieser Paragraph tatsächlich Potenzial, die Versorgung für Patientinnen zu verbessern und Wo gibt es aber auch irgendwie mögliche Fallstricke? Mhm. Also klar, es ist irgendwie, es steht jetzt im Gesetz, dass es verboten ist, diesen 25b zu nutzen, um Versicherte zu benachteiligen, und dass es auch verboten ist, Versicherte zu benachteiligen, weil sie da von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch gemacht haben. Aber man sollte da einfach trotzdem sehr genau hingucken und ja, auch einfach schauen, dass diese Hinweise, in denen dann die Versicherten, die Patientinnen aufgefordert werden oder ihnen empfohlen wird, mit ihrem Arzt, ihrer Ärztin das Ganze abzuklären, dass die einfach entsprechenden Standards auch gerecht werden.
Wahrscheinlich auch sensibel formuliert werden. Also damals aus dem Gesundheitsministerium hieß es dann, es ist unterlassene Hilfeleistung, wenn die Krankenkassen nicht warnen. Das, finde ich, klingt dann schon ein bisschen alarmistischer. In so einem Ton dann wahrscheinlich nicht.
Genau, das, ja, absolut nicht.
Es gab sehr viel Diskussion um diesen Paragraphen. Er ist jetzt aber Gesetz. Wie bewertet ihr das als Verbraucherzentrale?
Wir haben damals im Gesetzgebungsprozess auch sehr fleißig mitdiskutiert und davor auch ein Stück weit gewarnt. Wir sehen das erstmal sehr, sehr kritisch, wenn an der Stelle die Rolle der Krankenkasse vom Kostenträger sehr stark geöffnet wird hin in Richtung einer aktiven Versorgungssteuerung.
Denkst du, dass Menschen überhaupt bewusst ist, wie viele Befugnisse Krankenkassen inzwischen haben, also speziell mit Blick auf den Paragraphen?
Das glaube ich nicht, weil die Informationspolitik zu diesen Paragraphen auch aus unseren Augen total problematisch ist. Es ist quasi den Krankenkassen überlassen, über welche Kanäle sie ihre Versicherten auf ihre neuen Möglichkeiten hinweisen. Da hatte auch die BFDI, also die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, hatte schon ein entsprechendes böses Rundschreiben an die Krankenkassen verfasst, weil sich eben zeigt, die Krankenkassen packen irgendwie einen Hinweis auf ihre Website und vielleicht mal noch irgendwie einen kleinen Artikel ins Versichertenmagazin und denken mitunter, dass sie damit ihren Informationspflichten schon Genüge getan hätten. Und da hat die BFDI eben nochmal ganz deutlich darauf hingewiesen, okay, man muss jetzt nicht irgendwie nachweisen, dass tatsächlich jeden einzelnen Versicherten konkret Kenntnis über 25b erreicht hat, aber es muss zumindest jeder Versicherte, jede versicherte Person irgendwie eine Möglichkeit gehabt haben, sagen wir es mal so, davon Kenntnis zu erlangen und dementsprechend dann auch von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen. Und ich habe letztens bei LinkedIn von einer Vertreterin des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherung habe ich gelesen, dass es irgendwie Widerspruchsquoten von 1% momentan gibt gegen diesen Paragraphen 25b. Und das steht einfach in krassem Widerspruch zu dem, was irgendwie Umfrageergebnisse zeigen, wonach Versicherte durchaus große Skepsis haben, ihre Daten von der Krankenkasse auswerten zu lassen. Und das ist für mich einfach ein klares Indiz, dass da noch ein großes Informationsdefizit besteht und viele Versicherte eben nicht wissen, welche Möglichkeiten Krankenkassen mit der neuen 25b haben.
Man verliert ja auch den Überblick, welche Widerspruchsmöglichkeiten es gibt.
Absolut. Also das ist ja irgendwie jetzt der absolut neueste Schrei und soll vor allem im Rahmen der föderalen Modernisierungsagenda auch für Themenbereiche abseits von Gesundheit sollen jetzt irgendwie Erfahrungen ausgewertet werden aus dem Gesundheitsbereich, wie man dieses Widerspruchsprinzip oder quasi Datennutzung mit Widerspruchslösung, wie man das noch möglichst ausweiten kann für ja Bürokratieerleichterung und Effizienzgewinne. Und es ist ja so, irgendwie ich kann meiner EPA widersprechen, bei 25b kann ich widersprechen, wenn ich zeitweise, vor allem bei 25b ist es auch so, wenn ich die Krankenkasse wechsle, wird dieser Widerspruch nicht übertragen, sondern bei der neuen Krankenkasse müsste ich wieder neu widersprechen. Forschungsdatenausleitung aus der EPA ist nochmal so eine ganz andere Sache. Und jetzt würde ich sagen, ist vielleicht über die EPA, zumindest in Presse und Medien, noch am meisten berichtet worden. Und trotzdem zeigen da Umfrageergebnisse, dass da einfach noch krasse Wissenslücken bestehen. Eine Befragung, eine repräsentative der BFDI aus dem letzten Winter hat beispielsweise gezeigt, dass über 40% der Menschen fälschlicherweise davon ausgehen, dass die EPA erst in dem Moment angelegt angezeigt wird, indem ich versuche, mich dafür zu registrieren.
Was ich nicht sehe, habe ich nicht.
Ja, genau, macht ja auch Sinn. Ja. Und wir hatten dann in unserer Befragung zur EPA auch eine Frage zur Forschungsdatenausleitung aufgenommen. Wir haben gefragt, ist Ihnen bewusst, dass die Daten aus der EPA zukünftig auch für Forschungszwecke genutzt werden können? Und da haben 3 von 4 Versicherten gesagt, nein. Und da ist aber eben das Bedenkliche, da ist jetzt, also es soll ja Ende des Jahres irgendwann dann mal wirklich auch losgehen mit der Forschungsdatenausleitung, nachdem es jetzt mehrfach verschoben wurde. Und das Bedenkliche ist, da ist jetzt zumindest gesetzlich, kommt nichts mehr an Informationspflichten, sondern da ist in diesen allgemeinen EPA-Informationen, die irgendwie im Herbst, Winter,
das kleine Blatt meinst du?
Genau, das kleine Blatt mit dem schicken QR-Code, was dann auf irgendwie 35 oder wie viele Seiten es waren, verwiesen hat. Da stand dann irgendwo auf Seite 30, stand ein bisschen was zur Forschungsdatenausleitung. Und damit haben jetzt formal gesehen die Krankenkassen ihre Informationspflichten auch schon erfüllt. Ursprünglich war im Regierungsentwurf des Gesundheitsdatennutzungsgesetzes war auch vorgesehen, dass quasi in der EPA-App nochmal, bevor die konkrete Datenausleitung startet, ein Pop-up irgendwie erscheinen soll, der darüber informiert. Das hat zum damaligen Zeitpunkt, als man dieses GDNG geschrieben hat, auch total Sinn gemacht, weil die EPA dort zu dem Zeitpunkt technisch nämlich so konzipiert war, dass die Datenausleitung auch nur dann erfolgen konnte, in dem Moment, wenn nämlich die App geöffnet wird. Und im Laufe des parlamentarischen Prozesses zum Gesundheitsdatennutzungsgesetzes wurde dann aber ja die Architektur der EPA dahingehend umgestellt, dass die Datenausleitung jetzt auch unabhängig von der Nutzung des Frontends möglich ist. Das heißt auch im Hintergrund. Und mit Verweis darauf wurde dann im parlamentarischen Verfahren diese Hinweispflicht in der EPA-App wieder komplett gestrichen, weil man gesagt hat, das hat jetzt irgendwie keinen Mehrwert, weil die Datenausleitung passiert ja sowieso auch im Hintergrund. Und warum sollen dann diejenigen, die die App nutzen, da nochmal einen zusätzlichen Hinweis bekommen? Und in der Verordnung des Gesundheitsministeriums zum Forschungsdatenzentrum Gesundheit kam diese Informationspflicht wieder zurück, zumindest für die App-Nutzer. Das heißt, das ist der einzige, meiner Kenntnis nach, gesetzlich vorgeschriebene Kanal, über den nochmal über die Forschungsdatenausleitung informiert wird. Das heißt, das erste Mal, wenn ich meine EPA-App nutze, nachdem die Forschungsdatenausleitung gestartet ist. Und das heißt, das ist dann aber auch schon wieder nur noch eine retrospektive Information.
Geringes Zeitfenster, wo man dann überhaupt die Möglichkeit hat.
Genau.
Also klar kann man es nachher immer noch machen, aber wenn man, ja, wenn das an einem so ein bisschen vorbeizieht.
Ja, genau. Und wir kennen ja die Nutzungszahlen der EPA-App. Das heißt, das wird auch nicht besonders viele erreichen. Das Problem, das ich mit den GKV-SV-Informationen zur Forschungsdatenausleitung habe, ist, dass ein Widerspruch gegen diese Forschungsdatenausleitung frühestens ab dem 15. Januar 2025 möglich war. Das heißt, der Zeitpunkt, zu dem die Versicherten diese Informationen bekommen haben, rund um die EPA und alles, was dazugehört und eben auch die Forschungsdatenausleitung, zu dem Zeitpunkt hätten sie noch gar nicht widersprechen können, sondern sie hätten sich quasi irgendwie einen Reminder für mindestens 6 Wochen in der Zukunft setzen müssen, dass sie ab dem Zeitpunkt dann widersprechen. Selbst wenn sie das jetzt irgendwie gemacht haben, dann ist es so, dass die Widersprüche, die eingelegt werden, bevor die Forschungsdatenausleitung konkret startet, noch nicht zwischen den Krankenkassen ausgetauscht werden können. Und wer dann zu einem späteren Zeitpunkt die Krankenkasse wechselt, dessen Daten werden dann auf einmal doch wieder ausgeleitet unter Umständen.
Ja, wer dachte, dass jetzt schon die Nutzung der EPA kompliziert ist? Es geht noch viel komplizierter.
Das habe ich dann auch gemerkt, ja.
Das ist ja Wahnsinn, das wusste ich auch noch nicht.
Und deshalb, genau, bearbeiten wir da das BMG und auch die Krankenkassen fortlaufend. Und ich bin ganz guter Dinge, dass da auch nochmal was kommt, wenn es dann wirklich konkret soweit ist, dass die Forschungsdatenausleitung starten soll.
Pressemitteilung.
Vermutlich, genau. Es ist halt so ein bisschen einfach unbefriedigend, dass man da auf das Prinzip Hoffnung setzen muss und irgendwie den Gutwill der Krankenkassen. Und gleichwohl denke ich mir, es ist doch auch im Interesse der Krankenkassen dafür zu sorgen, dass das Image der EPA an der Stelle einfach nicht Schaden nimmt, weil auf einmal Daten ausgeleitet werden von Leuten, die das nicht möchten, aber auch nichts davon mitbekommen haben. Und wenn es dann irgendwann mal das erste Datenleck gibt, in dem Moment dann auf einmal feststellen, dass ihre Daten auch betroffen sind. Und deshalb wäre das, glaube ich, eigentlich sehr, sehr sinnvoll. Und wie gesagt, ich habe da große Hoffnung, dass da nochmal irgendwie breit aufgeklärt wird, was es mit der Forschungsdatenausleitung aus der EBA auf sich hat.
Es gab jetzt auch immer wieder Vorfälle. Also der jüngste Vorfall, da wurden einfach Akten gelöscht. Ich dachte, okay, nach, ich weiß nicht, wie viele Wochen das jetzt schon her ist. Das hat sich inzwischen erledigt, aber nein, die Akten wurden auch noch nicht wiederhergestellt bei der einen AOK. Ja, ich weiß auch nicht, wie man da, wenn dann noch mehr passiert in Zukunft, wie man dann das Vertrauen langfristig stabil halten möchte. Also ich habe momentan den Eindruck, dass manches so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird und vieles unsicher ist, also auch wie es mit der IT weitergeht. Ich weiß, dass es dann ein drittes Aktensystem geben soll.
Ach, spannend. Und noch mehr Vielfalt.
Ja, und man hat ja jetzt schon Probleme mit den beiden, die es gibt, wegen der Interoperabilität. Deswegen, ja, bin ich mal gespannt, wie viel sich da noch geleistet wird, gerade wenn jetzt die Informationen nicht weitergegeben werden.
Absolut. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass da eigentlich transparent darüber informiert wird, weil nur so kann man das Vertrauen eigentlich aufbauen und dann auch langfristig bewahren. Und wenn dieser Eindruck entsteht, das soll irgendwie unter den Teppich gekehrt werden oder möglichst viel ohne die Kenntnis der Versicherten passieren, genau das ist, glaube ich, eigentlich auf lange Sicht schädlich für das Vertrauen, was die EPA bei den Versicherten genießt.
Bisher hat die Digitalisierung jetzt noch nicht so die Ersparnisse gebracht. Haben wir wahrscheinlich noch nicht die Möglichkeiten ausgeschöpft. Jedenfalls wirkt das so, wenn man die jüngste Analyse der Finanzkommission Gesundheit sich ansieht. Inwieweit würdest du da mitgehen mit dieser Argumentation? Wir vertrauen ja Big Tech sowieso. Warum können wir nicht einfach unserem Gesundheitssystem die Daten anvertrauen?
Da würde ich überhaupt nicht mitgehen, denn aus Verbraucherschutzperspektive ist ja auch das, was irgendwie Big Tech und Google und Co. abziehen. Also es sollte eigentlich nicht so sein, wie es ist, dass man quasi diese Services eigentlich nicht nur dann nutzen kann, wenn ich eben meine Daten komplett preisgebe. Das ist ja auch nicht gerade verbraucherfreundlich. Und da würde ich ehrlich gesagt sagen, sollte dann ein staatliches System wie die Gesundheitsversorgung eigentlich, also sollte klar sein, dass das dann höheren Ansprüchen gerecht werden muss. Und also ich kann frei entscheiden, so ob ich Google oder Parship nutzen möchte, aber ich kann nicht entscheiden frei, ob ich krank wäre und ob ich irgendwie medizinische Versorgung brauche. Und das muss ich dann in Anspruch nehmen können, ohne dass mit meinen Daten Dinge passieren, die ich nicht möchte.
Wo siehst du die Gefahr, in welche Richtung das geht, wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen das jetzt einfach so, weil wir haben ja ein sehr ausgelastetes Gesundheitssystem und daher kommt ja auch dieser Gedanke, wir nutzen jetzt einfach alles, was verfügbar ist und KI kann uns vielleicht besser helfen als ein Arzt, weil der ist sowieso nicht verfügbar. Auf was sollten Verbraucher da achten?
Für VerbraucherInnen ist es, so mühsam es ist, glaube ich, total wichtig, ins Kleingedruckte zu gucken und zu schauen, was passiert jetzt mit meinen Daten. Denn Gesundheitsdaten sind extrem sensibel und wenn die in die falschen Hände geraten, dann kann das eben sehr ernste Folgen haben. Wenn jetzt jemand beispielsweise auf mein Bankkonto Zugriff bekommt, gut, dann wird das vielleicht leergeräumt. Und wenn es aber jemand auf meine Gesundheitsdaten Zugriff erlangt und ich irgendwie beispielsweise eine stigmabehaftete Erkrankung habe, dann kann es halt auch sein, dass da irgendwie in Zukunft Arbeitsverträge oder Versicherungsverträge dranhängen und dann ist das einfach auf die langfristige Perspektive gedacht sehr viel schlimmer, als wenn jemand auf mein Bankkonto Zugriff.
Ja, und es gibt ja auch Datenhändler, die bewusst solche Informationen verkaufen. Da haben wir immer wieder auch Schlagzeilen zu. Ja, und auch die Versicherung selber, wie wir wissen. Aber man ist gleichzeitig halt irgendwie im System so gefangen, weil man halt immer schlechter Arzttermine bekommt. Ich glaube, das wurde jetzt auch mit den Sparplänen der Bundesregierung, wurde es ja auch nochmal thematisiert, dass jetzt die offene Sprechstunde wegfallen kann zum Beispiel.
Genau, da gab es eine Empfehlung, diese Vergütungsboni aus dem TSVG heißt es, glaube ich, dass die gestrichen werden sollen. Und da warnt jetzt die Ärzteschaft, dass das, wenn quasi die Extravergütung gestrichen wird, dass dann auch irgendwie die Terminkontingente entsprechend gekürzt werden müssen wieder.
Aber ja, was bleibt ist, es wird an allen Ecken gespart und muss man halt gucken, wo man bleibt.
Genau, und gerade auch diese lang erwarteten Vorschläge der Finanzkommission und die Sparbemühungen in der gesetzlichen Krankenversicherung im Gesundheitssystem, das wird für meinen Geschmack auch zu häufig vermischt mit den Plänen der Koalition, jetzt dieses Primärversorgungssystem zu etablieren.
Kannst du vielleicht nochmal sagen, was das Primärversorgungssystem besser machen soll?
Das Primärversorgungssystem soll dafür sorgen, dass es für Patientinnen klarer ist, wer ihr Ansprechpartner für eigentlich alle gesundheitlichen Belange sein soll und dass es eine stärkere Steuerung der Patientenströme gibt und weniger Wahlfreiheit, so zumindest erhoffen sich das einige Akteure, für Patientinnen, ob sie eben direkt zum Facharzt gehen oder erstmal zur Hausärztin. Und je nachdem, wie man das ausgestaltet, könnte es dann im schlimmsten Fall so sein, dass ich mich quasi erstmal durch irgendeinen Online-Fragebogen durchklicken muss, bevor ich dann zum Hausarzt darf, bevor ich dann zum Facharzt darf. Und wie gesagt, das wäre jetzt irgendwie keine besonders sinnvolle Ausgestaltung, aber durchaus eine, die gerade auch diskutiert wird.
Mhm.
Und ich würde da ganz klar dafür plädieren, dass man natürlich da, wo es Schnittmengen gibt, dass man diese Schnittmengen berücksichtigt, aber dass man nicht versucht, durch ein Primärversorgungssystem Geld einzusparen, sondern es sollte irgendwie darum gehen, problematische Mengenanreize und Vergütungsanreize aus unserem Gesundheitssystem herauszukriegen. Man sollte mehr evaluieren und stärker auf evidenzbasierte Maßnahmen setzen.
Ja, die digitalen Gesundheitsanwendungen waren ja auch so ein bisschen auf der Abschussliste. Also ein Teil davon, weil auch es kostet ja auch eine Menge Geld, überhaupt Evidenz nachzuweisen. Da kommt jetzt auch schon vom Digitalverband Bitkom traurige Kritik.
Also es ist schon auch was sehr Spezielles, dass eben DiGA im ersten Jahr erstattungsfähig sind zu einem vom Hersteller selbst festgelegten Preis, auch ohne dass sie ihren Nutzen vorab irgendwie nachgewiesen hätten. Ja, also man sollte einfach, glaube ich, diese Diskussionen Geld sparen und irgendwie Versorgung stärker steuern, das sollte man nicht zu stark vermischen, sondern mit stärkerer Versorgungssteuerung kann man irgendwie positive Effekte auf die Gesundheitsversorgung erzielen. Und ob man aber jetzt damit und auch mit Digitalisierung sofort Geld spart, das wage ich mal zu bezweifeln.
Aber es wird ja eine Menge gezerrt an dem ganzen System. Also ich glaube, da ist auch schwierig, dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil da jeder
seine Pfründe verteilt.
Ja,
genau. Ja, und auch bei der EPA ist ja eigentlich so die große Hoffnung in Richtung Geld sparen, die damit immer wieder verbunden wird, dass man irgendwie Doppeluntersuchungen vermeiden kann. Und das ist aber ja auch kein Automatismus, sondern da muss sich ja dann die ganze Kultur der Zusammenarbeit bei den Leistungserbringern auch dahingehend ändern. Mhm. Momentan haben wir immer noch Berichte von VerbraucherInnen, dass eben die Diagnostik aus Arztpraxis A in Arztpraxis B nicht über die EPA abgerufen werden kann. Und obwohl die Arztpraxis eigentlich über die Straße ist, wird es dann, weil es über die EPA nicht abgerufen werden kann, einfach nochmal neu gemacht.
Wobei auch nicht alle Doppeluntersuchungen unnötig
sind. Absolut nicht.
Im Gesundheitssystem sind ja gerade zahlreiche Pläne und Reformen in Arbeit. Also Krankenhausreform, Apothekenreform, Primärversorgungssystem, ein neues Digitalgesetz und ja, wieder zahlreiche Gesetze, die alles besser machen sollen. Aber was darf man aus eurer Sicht nicht vergessen bei all den Plänen?
Ich glaube, im Vordergrund stehen sollte auf jeden Fall das Patientenwohl und die Qualität der Gesundheitsversorgung. Und wenn tiefgreifende Veränderungen vorgenommen werden, wie beispielsweise die Einführung eines Primärversorgungssystems, dann muss man da auf ausreichende Übergangsfristen achten. Das kann nicht von heute auf morgen irgendwie scharf gestellt werden, sondern da muss man gucken, funktioniert jetzt alles? Kommt es zu keinen ungewollten Versorgungsabbrüchen beispielsweise? Und dann ist vor allem auch ganz wichtig, dass man das nötige Geld und die Zeit auch in die Hand nimmt und dann evaluiert. Was hat es denn jetzt eigentlich für Effekte erzielt, diese Veränderung? Denn nur so kann man dann auch gezielt nachsteuern. Und sonst ist man so ein bisschen im Blindflug unterwegs und bis quasi zur nächsten tollen Idee.
Ja, der Eindruck entsteht immer wieder.
Genau. Und man sollte natürlich auch nicht vergessen, dass es Patientinnen auch im Zweifelsfall keinen Spaß macht, zum Arzt, zur Ärztin zu gehen. Und Patientinnen selten Dinge aus Böswill oder Dummheit machen, sondern weil ihnen das System den Weg in die richtige Versorgungsebene im Zweifelsfall auch nicht gerade leicht macht. Und viele Patientinnen haben einfach krasse Odysseen auch hinter sich, bis sie endlich mal in der richtigen Versorgung landen. Und das ist dann im Zweifelsfall nicht deren Schuld. Und da muss man einfach gucken, dass man für diese Patientinnen nicht noch neue Hürden aufbaut.
Dann hoffen wir mal, dass gut evaluiert wird in Zukunft. Und ja, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, gern.
Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.